Die Stimme ist ein Instrument, dem unglaublich viele Töne und Klänge entlockt werden können. Mit ihr können wir verführen oder abschrecken, schreien oder flüstern, jubeln oder weinen und wir können mit ihr singen. Zugleich ist die Stimme Ausdruck und Spiegelbild unserer Seele. Die Stimme ist kein Organ des Menschen. Sie existiert nicht physisch. Erst wenn wir Töne erzeugen, erklingt sie. Beim Erzeugen der Töne müssen verschiedene Muskeln und Körperteile des Menschen zusammenspielen. Das Atmen, genauer gesagt das Ausatmen, ist der Ursprung eines jeden Tons. Soll ein Ton entstehen, muss zunächst Luft eingeatmet und dann wieder über den Kehlkopf hinausgepresst werden. Am Kehlkopf sitzen die Stimmlippen. Wenn nun die eingeatmete Luft wieder aus den Lungen gepresst wird, stößt sie auf einen Widerstand, auf die Stimmlippen. Die Luft drückt nun die elastischen Stimmlippen auseinander. Durch die Geschwindigkeit, mit der die Luft durch die enge Luftröhre strömt, entsteht nun an den geöffneten Stimmlippen ein Unterdruck, der dafür sorgt, dass diese durch den Sog wieder zusammengepresst werden. Dieses Wechselspiel von Öffnen und Schließen der Stimmlippen erzeugt den Primärton, der auch Kehlkopfklang genannt wird. Der Ton an den Stimmlippen gleicht eher einem Geräusch. Damit er für das menschliche Ohr hörbar wird, also Volumen bekommt, muss er in unserem Körper verstärkt werden. Diese Funktion erfüllen die Resonanzräume unseres Kopfes. Resonanzräume sind die Mund- und Nasenhöhlen und der Rachenraum. Sie übernehmen die Aufgabe von Lautsprechern. Schreien, sprechen oder singen wir sehr laut, kommt unser ganzer Körper als Resonanzraum zum Einsatz. Aber die Resonanzräume verstärken nicht nur die Töne, sie geben ihnen auch ihren individuellen Klang. Die Klangfarbe, also das unverwechselbare Timbre einer menschlichen Stimme, bildet sich auch durch die Anatomie der Resonanzräume, unter anderem der Beschaffenheit des Rachenraumes, der Mund- und Nasenhöhle. Auch die Zahnstellung, Zungengröße und Lippenform spielen bei der Klangfarbe eine Rolle. Darstellen lässt sich die individuelle Klangfarbe zum Beispiel an einem Musikstück, das zwei unterschiedliche Sänger vortragen. Auch wenn beide die gleichen Töne singen, der Klang ist individuell. Stimmen haben aber nicht nur einen individuellen Klang, sie sind unterschiedlich hoch oder tief. Darüber entscheidet die Anatomie des Kehlkopfes und der Stimmlippen. Grundsätzlich gilt, je kürzer die Stimmlippen und je schmaler, desto höher die Stimme und umgekehrt. So sind zum Beispiel die Stimmlippen eines Neugeborenen nur etwa 6 mm lang. Bei einer erwachsenen Frau mit einer Sopranstimme haben die Stimmlippen eine Länge von rund 15 mm. Bei einem erwachsenen Mann, der eine sehr tiefe Bassstimme hat, kann man rund 25 mm messen. Auch wenn jeder Mensch ein unverwechselbares Timbre hat, ist seine Stimme nicht jeden Tag gleich. An ihr erkennen wir, ob Menschen traurig, depressiv, wütend, beleidigt oder euphorisch sind. Je nach Gemütszustand benutzen wir Funktionen unseres Stimmapparats ganz unterschiedlich. Sind wir depressiv, ist unsere Stimme langsam, schwach und ohne großen Elan. Unserem Körper fehlt Spannung, auch den Stimmlippen. Die Stimmlippen schließen sich langsamer und mit wenig Spannkraft, sodass unsere Stimme tiefer und gehaucht und dadurch undeutlicher und wenig präsent klingt. Ganz anders, wenn wir guter Laune sind und voller Tatendrang sind. Der Körper ist dann angespannt, wir atmen tief ein und aus, sodass viel Druck auf den sich verkürzenden Stimmlippen ist. Die Stimme klingt höher, die Töne sind deutlich, klar und lauter. Wenn die Stimmlippen also heftig schwingen, dann erzeugen sie einen hohen Ton. Schwingen sie eher langsamer, dann ist der Ton tiefer. Was für das Sprechen gilt, gilt auch für das Singen. Wer singt, braucht dazu auch Lunge, Kehlkopf, Stimmlippen und Resonanzräume. Beim Singen werden die Töne länger gehalten und die Vokale mehr gedehnt. Eine besondere Bedeutung nehmen hierbei das Atmen und die Atemtechnik ein. Die richtige Atemtechnik erlaubt die Steuerung des Atemdrucks und schafft den Raum im Körper, in dem die Stimme Volumen und Klang entfalten kann. Atmet man in den Brustkorb ein, füllt sich nur der obere Bereich der Lungenflügel und bläht den Brustkorb damit auf. Der untere Teil der Lunge ist wie abgeschnürt und bleibt ungenutzt. Versucht man, so einen Ton herauszubringen, klingt dieser verspannt und gepresst. Das Geheimnis der richtigen Atemtechnik eines Sängers liegt im Bauch, genauer gesagt beim Zwerchfell. Atmet man in den Bauch, zieht die Bauchmuskulatur das Zwerchfell nach unten. Das Zwerchfell, das Bindeglied zwischen Lunge und Bauchraum, zieht wiederum die Lungenflügel nach unten. So kann die einströmende Luft gleichmäßig in den Lungen verteilt werden. Der Brustkorb bleibt entspannt. Diese Atemtechnik ist der erste Schritt zum richtigen Stützen der Stimme. Beim trainierten Sänger führt das Atmen in den Bauch zu einer Stärkung der Rückenmuskulatur bis hinauf in die Schultern und bis in den Nacken. Diese Körperhaltung wirkt auch auf den Kehlkopf und damit auch auf die Stimmlippen. So wird die Stimme kontrollierbar. Beherrscht der Sänger diese Atemtechnik, wird sein Körper zu einem großen Klangraum wie der Körper eines Instruments. Es kommt zu einer vollständigen Umwandlung der Stimmenenergie des Atems in Klangenergie. Dieser Ausgleich zwischen Atemdruck und Stimmlippenspannung führt zum gestützten Ton. Dieses Phänomen kann man gut an einem Experiment demonstrieren. Hält man sich beim Singen eine Kerze vor den Mund, darf diese nicht flackern. Bei einer optimalen Tonproduktion wird also die gesamte Strömungsenergie des Atems in Klang verwandelt. Aber warum singen wir eigentlich? Bereits in der Antike wurden Theorien über die Entstehung gesungener und gesprochener Laute des Menschen aufgestellt. Auch der griechische Philosoph Platon entwickelte schon einige Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung dazu eine These. Es seien Gefühle wie Aggression oder das Bedürfnis nach sozialer Harmonie, die den Menschen zum Singen bringen würden. Sicher ist, dass Gesang bereits in den früheren Stunden der Menschheit eine zentrale Rolle spielte. Zur Abschreckung von Raubtieren im Wettbewerb innerhalb der Art und für die Stärkung des Zusammenhalts in der Gesellschaft mit den Mitmenschen. Zum Beispiel, wenn man arbeitete oder gemeinsam am Lagerfeuer saß. Auch heute noch spielt Singen diese zentrale Rolle. Nicht ohne Grund gibt es selbst in kleinen Städten und Gemeinden oftmals verschiedene Chorgruppen, in denen sich Menschen zusammenfinden, um gemeinsam zu singen. Gemeinsames Singen macht eben einfach Spaß. Der US-Musikforscher David Huron von der Ohio State University ist der Meinung, dass der Mensch überhaupt erst aus sozialen Gründen mit dem Singen begonnen hat. Der Mensch sei besonders stark auf soziale Beziehungen angewiesen und wolle sich einer Gruppe zugehörig fühlen. Huron zufolge ist die Musik wahrscheinlich entstanden, um den Zusammenhalt einer Gruppe zu fördern. Diese Theorie untermauert er mit dem Beispiel der noch heute am Amazonas lebenden brasilianischen Mekranoti-Indianer. Diese Indianer sind Jäger und Sammler. Gesang ist fester Bestandteil ihres Alltags. Jeden Morgen und Abend singen die Frauen 1 bis 2 Stunden. Die Männer beginnen damit sogar schon morgens um 4:30. Über ihren Gesang definieren sich die Mekranoti als Gruppe. Der Philosoph und Psychologe Karl Stumpf hat gesagt, dass die ältesten bekannten Gesänge, nämlich die der Ur- und Naturvölker, nur selten Liebeslieder, sondern meist kriegerische, heilende oder religiöse Gesänge waren. Auch war Stumpf der Auffassung, dass der Gesang aus den melodischen Bewegungen der Sprache entstanden sei und dass die Menschen somit zuerst sprachen, bevor sie anfingen zu singen. Stumpf nahm an, dass das Verweilen auf einen Ton beim Sprechen einst der erste Schritt zum Gesang gewesen sei. Auch der französische Philosoph Jean-Jacques Rousseau, der Dichter Johann Gottfried Herder, der Schriftsteller Friedrich Melchior Grimm und der englische Soziologe Herbert Spencer waren der Überzeugung, dass das Singen überhaupt erst aus der Wortsprache entstehen konnte. Rousseau beispielsweise glaubte, dass sich der menschliche Gesang aus leidenschaftlichem, erregten Sprechen entwickelt habe. Es zeigt sich, dass es bei der Frage nach dem Zusammenhang von Gesang und Sprache bis heute ähnlich zugeht, wie bei der Frage, was zuerst da war. das Ei oder das Huhn? Bis hier dieser Bericht aus planetwissen.de.